Freunde von ihr mähten noch den Rasen im Garten. Ihr Mann brutzelte in der Küche und wir standen da und mit einer Blume für den Garten und einem Geschenk. Kurz gesagt, die Feier begann um 16 Uhr. Die Einladung war in einer sehr verschnörkelten Schrift geschrieben und ich habe den Bogen der 6 schlicht und ergreifend für einen Teil eines Buchstabens gehalten. Peinlich, oberpeinlich. Wir haben dann das Geschenk dagelassen und sind wieder heimgefahren. Ich war zur falschen Zeit beim richtigen Fest. Zeitmanagement. Jesus war auch einmal zu einer anderen Zeit als alle anderen beim Fest. Aber lasst uns zurückspringen vor knapp 2000 Jahren in den Juni. Jesus hatte bisher ca. 10.000 bis 20.000 Menschen als seine Zuhörer gehabt. Das waren echt viele, weil die Bevölkerung noch nicht so groß war. Er hat seine Menschen gesund gemacht, spricht mit großer Vollmacht von Gott. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Er hat böse Geister ausgetrieben. Alles Dinge, die sonst keiner konnte. Das war den Gelehrten sehr suspekt. Er sprach davon, Gottes Sohn zu sein. Geht ja gar nicht. Und er missachtete das Sabbatgebot. Die einen sahen Jesus zum Beispiel einen gelähmten Mann am Teich Bethesda gesund zu machen. Aber die Führer und Gelehrten sahen bloß, dass dieser Tag ein Sabbat war und heilen ist eine Arbeit. Also geht das gar nicht. Arbeiten ist am Sabbat verboten. Sie sagten ebenso, dass die Menschen verführt werden und die armen Menschen, die Jesus folgen, einer Irrlehre anheimfielen. Wie kann das sein, dass jemand steif und fest behauptet, Gottes Sohn zu sein? Damit war das Urteil schnell gesprochen. So geht das nicht. Und es wurde ein Mord an Jesus geplant. Er war in Judäa wie ein Straftäter gesuchter Mensch. Die Anhänger Jesu waren deutlich weniger geworden. Aber die Menschen hörten Jesus und hörten ihn von der Liebe Gottes sprechen und dann hörten sie allerdings auch ihre vertrauten Priester. Sie waren verunsichert. Sie besannen sich oft zu dem, was sie kannten und eben nicht die neue Lehre von einem liebenden Gott. Viele seiner Jünger waren zurück in ihre Heimatdörfer gegangen, doch seine 12 treuesten Jünger blieben. Jesus ging also nach Galiläa, um dieser Situation zu entkommen. Die eigenen Brüder glaubten auch nicht an Jesus. Auch sie hatten sich wirklich von ihm abgewandt. Und selbst in Galiläa, wo er in Sicherheit war, gab es viel Getratsche und man unterhielt sich hinter vorgehaltener Hand über Jesus. Die Brüder hatten schlicht und ergreifend die Nase voll. Sie sagten zu Jesus, ich lese Johannes 7, Vers 3 und 4. Da sagten seine Brüder zu ihm, zieh fort von hier und geh nach Judäa. Auch dort sollen deine Taten von allen von den Jüngern gesehen werden, die du vollbringst. Niemand tut etwas im Verborgenen, wenn er zugleich öffentlich bekannt sein möchte. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann zeige dich aller Welt. Hört ihr den Unterton? Hört ihr das, was dort deutlich mitschwingt? Seine Brüder wissen doch, dass er in Judäa mit dem Tod bedroht wird und sie schicken Jesus dahin? Sie wollen ihn loswerden, egal wie. Vers 6 und 7. Meine Zeit ist noch nicht da, aber für euch ist jede Zeit die richtige. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich als Zeuge gegen sie auftrete und bezeuge, dass ihr Tun böse ist. Jesus ist sich seiner Situation sehr bewusst. Wenn er jetzt nach Judäa geht, ist er ein toter Mann. Die Gefahr, erkannt zu werden, ist enorm. Jesus sagt, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Das können seine Brüder einfach nicht verstehen. Wenn er berühmt sein will, soll er doch gehen und sich zeigen. Und dann soll er auch sehen, was dann passiert. Unter den Geschwistern war kein Verständnis für Jesus. Dann kam das jüdische Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist das letzte im jüdischen Jahr. Dieses Fest wurde am 15. Tag des 7. Monats begonnen und dauerte ganze 7 Tage. Während dieser 7 Tage wohnten die Juden in Zelten und erinnerten sich an die Wanderung durch die Wüste und feierten, dass es Gottes Verheißung, die er gibt, auch erfüllt werden. Manchmal wünschte ich mir auch, dass wir nach einer Gebetserhörung oder Bewahrung ein großes Fest zum Ausdruck unserer Freude feiern. Aber das ist bei uns eher unüblich. Aber die Israelis, die feiern Laubhüttenfest. Ein sehr groß gefeiertes Fest, wie gesagt, 7 Tage lang. Jeder, der konnte, zog nach Jerusalem, um dort zu feiern. Auch Jesu Brüder und Jünger wollten dorthin. Jesus sagt in Vers 8, geht ihr ruhig zum Fest nach Jerusalem. Ich werde nicht zu diesem Fest gehen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus will für seine Geschwister und die Jünger kein Spielverderber sein. Ja, geht ruhig hin, ich bleibe hier. Das war dann mal ein Aufbruch. Zelte einpacken, für die Tiere sorgen, Lebensmittel gehören dazu, für ein solches Fest auch ein paar Leckerbissen, damit die Feier richtig gut werden kann. Das war ein Wirbel. Alle Nachbarn sahen, dass die Familie loszog und Jesus allein zu Hause blieb. Dann, als alle weg waren, geht Jesus doch los nach Jerusalem. Aber jetzt konnte er im Geheimen nach Jerusalem gehen. Das war ein riesiges Risiko, was er dort eingeht. Er konnte in Jerusalem erkannt werden und getötet. Er wurde doch gesucht. Jesus wollte nicht öffentlich gesehen werden. Dennoch gab es Menschen, die ihn in Jerusalem gesehen haben und die jüdischen Behörden suchten ihn schließlich. Vers 11 bis 13. Die jüdischen Behörden suchten ihn unter den Festbesuchern und fragten, wo ist er? Es gab viel Gerede über ihn unter den Leuten. Die einen meinen, er ist ein guter Mensch. Andere erwidern, nein, im Gegenteil, er führt das Volk in die Irre. Doch niemand äußerte sich öffentlich über ihn vor Angst vor den jüdischen Behörden. Als die Hälfte des Fests vorüber war, ging Jesus in den Tempel und lehrte. Vers 15. Die Juden wunderten sich, wieso kennt er die Heilige Schrift so gut? Er ist doch darin gar nicht ausgebildet. Wenn Johannes in seinen Schriften von Juden spricht, so meint er meist die religiösen Leiter. Und die Priester dort kennen ihre Schüler der eigenen Schule nur zu gut. Jesus war keiner von ihnen. Dennoch spricht er mit einer Vollmacht, die die Priester aufhorchen lässt. Jesus bekommt dieses Erstaunen mit und in Vers 16 und 17 erwidert er und erklärte ihnen, das ist nicht meine eigene Lehre. Ich habe sie von dem, der mich beauftragt hat. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wird erkennen, woher meine Lehre kommt. Ob sie von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst rede. Na, diese Antwort gießt ja wieder Öl ins Feuer für die Priester. Wieder behauptet dieser Jesus, von Gott selbst seine Lehre erhalten zu haben und dass er Gottes Willen tut. Wie kann er sich bloß so darstellen? Das Recht steht ihm nicht zu. Doch Jesus erklärt weiter, Vers 18, wer aus sich selber redet, dem geht es nur um seine eigene Lehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn beauftragt hat, der ist glaubwürdig und aufrichtig durch und durch. Dieser Brocken ist hart zu schlucken. Jetzt kommt dieser Jesus daher und sagt, dass er im Auftrag Gottes unterrichtet, da er in der Vollmacht Gottes steht und nur zu Gottes Ehre redet. Unfassbar. Das wird die Gemüter der Priester nicht besänftigt haben. Was hat dieser Bericht mit uns heute und hier zu tun? Wir lernen, dass die Zeit, die wir den richtigen Zeitpunkt zum Handeln sehen, nicht diese Zeit sein muss, die Gott oder Jesus als richtigen Zeitpunkt ansehen. Jesus handelt dann, wenn er sieht, dass jetzt die für Gott richtige Zeit gekommen ist. Wir kennen das alle. Es gibt ein Problem und wir bringen es vor Gott und bitten um Hilfe und es passiert erstmal nichts. Das ist bitter. Wir sind in der Bredouille und merken, Gott schreitet nicht ein, so wie wir es uns wünschen. Ja, so ist das eben. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat. Problem gebracht, Wunder gemacht. Nein, so geht das nicht. Gott schreitet ein, wenn er es für richtig hält. Die Zeit, die Gott hilft, können wir nicht vorherbestimmen. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott uns nie mehr zumutet, als wir tragen können. Dieses Versprechen steht im 1. Korinther 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeiten, sie zu bestehen. Das ist ein bitterer Brocken, der aber auch irgendwie tröstlich ist. Wir werden Probleme und Schwierigkeiten, die uns den Schlaf rauben, haben. Aber wir werden sie nicht alleine durchstehen müssen. Wir dürfen uns von Gott geliebt und bewahrt wissen. Irgendwann werden wir dann leider meist eher rückblickend sehen. Durch dieses Problem hat mich Gott mit seiner Liebe durchgetragen. Aber wie gesagt, gerade wenn wir in den Schwierigkeiten stecken, sehen wir das gerade gar nicht. Als zweites, sprecht mit euren Geschwistern im Glauben. Erzählt und tröstet euch gegenseitig in Problemsituationen. Gott spricht auch durch unsere Geschwister zu uns, indem zum Beispiel der andere einen Lösungsvorschlag hat, den wir überhaupt noch nicht gesehen haben. Die Liebe untereinander sollte Oberhand haben. Die Brüder von Jesus waren keine Unterstützung. Sie waren genervt und grantig verstimmt. Dann geh doch unter die Leute und erzähle von Gott. Mach doch deine Wunder. Wirst schon sehen, was dir das einbringt. Nein, so sprechen keine liebenden Geschwister, die in Sorge um ihren Bruder sind. Man könnte sogar sagen, dass dort eine Art Feindschaft herrschte. Viele wandten sich von Jesus ab und es gab ein paar Menschen, die weiterhin zu Jesus hielten. Wir können sehen, dass Jesus ein lebensfroher Mensch ist. Er geht heimlich zum Fest und feierte mit. Jesus war ein geselliger Mensch. Er mochte feiern. Auch wir dürfen feiern, und zwar nicht nur die Liebe Gottes zu uns. Nein, wir dürfen auch in froher Runde feiern und es gut gehen lassen. Jesus war weder ein Kostverächter noch ein Feiermuffel. Auf Jesus lag die Schuld der Welt und trotzdem hat er gefeiert. Er feierte wenigstens 3 Tage in Jerusalem und die, die ihn erkannten, verpetzten ihn nicht. Keiner meldete ihn den Behörden, obwohl er unter den Feierlustigen gesucht wurde. Wir sagen jeden Sonntag, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber feiern wir wirklich? Wie ist das mit der Gemeinschaft unter uns? Ja, jetzt hatten wir Corona-Zeiten, das Feiern war unmöglich. Aber jetzt? Jetzt haben wir Corona-Nachzeiten. Wir können jetzt wieder feiern. Wir können zum Beispiel in froher Runde nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinken und es uns gut gehen lassen. Dabei kann der eine dem anderen was erzählen und wir können auch über unsere Probleme sprechen. Unsere Gemeinde könnte eine zweite Familie sein, denn wir haben Geschwister im Glauben. Probier es doch einfach mal aus. Der Kaffee ist schnell gekocht und eine halbe Stunde länger hier in unseren Räumen oder Garten kann man sich schon mal abzwacken. Doch in der Mitte des Festes ging Jesus in den Tempel und lehrte. Direkt nach dem Feiern kommt die Anbetung. Die Anbetung und Ehre Gottes. Die Menschen im Tempel staunten über die Vollmacht und das Wissen, das Jesus hatte, obwohl er nicht ausgebildet war. Die wenigsten von uns hier in dieser Gemeinde sind in Theologie ausgebildet. Dennoch können wir die Möglichkeit ergreifen und unseren Nächsten von der Liebe Gottes erzählen. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt die Menschen bekehren und sofort, wenn ihr hier jemanden trefft, ihm sofort von Gottes Liebe erzählen. Nein, ganz gewiss nicht. Jetzt kommt wieder das Zeitmanagement hervor. Wir sollten keine Menschen sofort zutexten, wenn wir sie sehen. Aber andere können an unserem Verhalten und wie wir uns untereinander verhalten, erkennen, dass die Liebe Gottes mitschwingt. Sei es durch ein freundliches Wort oder die Zeit, die wir unserem Gegenüber entgegenbringen. Wenn wir ihm zuhören, wenn er von seinen Freuden und auch Nöten erzählt. Ich meine jetzt richtig zuhören, somit ins Gesicht schauen, Handy weg. Einfach unseren Gegenüber wahrnehmen und respektieren. Wenn die Zeit, um den anderen von Gott zu erzählen, gekommen ist, werdet ihr das merken. Vielleicht werdet ihr direkt nach eurem Glauben gefragt oder es kommt bei anderen zu einer Frage. Zum Beispiel, bei allem dem, was du um die Ohren hast, wie kannst du da ruhig schlafen? Ich würde durchdrehen. Dann ist die rechte Zeit gekommen, von unserem Glauben und Gottes Liebe zu erzählen. Dann wird man uns auch glauben. Wenn die Liebe Gottes durch das Gespräch immer wieder hervorkommt, wird euer Gegenüber euch glauben. Jesus sagt in Vers 16 bis 18, Jesus erwiderte und erklärte ihnen, das ist nicht meine Lehre. Ich habe sie von dem, der mich beauftragt hat. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wird erkennen, woher meine Lehre kommt. Ob sie von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wer aus sich selbst herausredet, dem geht es nur um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn beauftragt hat, der ist glaubwürdig durch und durch. Lasst uns immer wieder darauf besinnen, wessen Kind wir sind und wem wir zur Ehre leben möchten. Wir sind Gottes Kinder. Wir dürfen von der Liebe Gottes so viel mitnehmen, dass es auch zum Weitergeben reicht. Und wenn ihr redet, werdet ihr glaubwürdig sein. Es braucht niemand sprachgewandt sein. Rede von der Liebe Gottes, gerade so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Dann sieht dein Gegenüber, dass du ehrlich und im Glauben von Gottes großer Liebe erzählst. Ich mache euch Mut. Feiert miteinander. Feiert die Liebe Gottes zu uns. Feiert, dass wir Geschwister im Glauben haben dürfen, die uns zur Seite stehen. Feiert die Gemeinschaft. Feiert das Leben mit Gott. Ihr braucht nicht jeden gleich von der Liebe Gottes zu texten. Nein, dafür wird es eine Zeit geben, wenn Gott es will, dass ihr über euren Glauben und die Liebe Gottes spricht. Habt Geduld, bis der Zeitpunkt da ist. Habt keine Angst, dass ihr versagen könntet oder euch nicht richtig ausdrückt. Denn Gott hat uns versprochen, dass es keine Aufgaben gibt, die er uns auferlegt, die wir nicht in Gottes Liebe durchstehen können. Wenn ihr von Gott spricht, verstellt euch nicht. Es braucht keine Fachausdrücke, um die Beziehung zwischen Gott und dir zu erzählen. Sei einfach nur du selbst, dann werden dich auch andere als glaubwürdig erkennen. Amen.